Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
Glanzstück, Episode 1, 2025. Herzlich willkommen. Und natürlich müssen wir als Wirtschafts- und Unternehmensverband über das Event des Frühjahrs sprechen. Und das ist natürlich die vorgezogene Bundestagswahl Ende Februar. Und wir tun das mit einem absoluten Fachmann. Unser Gesprächspartner ist nicht nur Diplom-Politologe, hat sich also wissenschaftlich mit diesem Bereich beschäftigt, sondern er arbeitet seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in der politisch-strategischen Beratungspraxis. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der von Beust und Kroll Beratungsgesellschaft, 2013 gegründet mit Standorten in Berlin, Köln, Brüssel und Hamburg. Herzlich willkommen, Sebastian Frevel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Glanzstück persönlich.
Herr Frevel, wir haben Sie als Verband kennengelernt im vergangenen Dezember. Dort haben Sie zum Thema Verbandslobbying mit Blick auf die Bundestagswahl einen Vortrag im Rahmen unseres Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit gehalten, das für den Hintergrund unseres Kontaktes. Lassen Sie uns, bevor wir auf die Wahl schauen, auf Ihr Geschäft schauen. Jetzt sind wir zum Beispiel ein Unternehmensverband. Wer gehört klassischerweise noch zu Ihrem Kundenstamm und was sind klassische Fragen oder Aufträge und Aufgaben an Sie?
Also das sind eigentlich drei Gruppen, für die wir arbeiten. Zum einen große, eher große Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, aus der Finanzindustrie, aus der klassischen Industrie, Immobilienbereich. Das zweite sind eben Wirtschaftsverbände, ähnlich wie Sie einer sind. Aber da geht es vom kleinen Berufsverband wie den Gebärdendolmetschern bis hin zu etwas größeren Industrieverbänden, Biokraftstoffe zum Beispiel, für die wir da tätig sind. Und die dritte Gruppe ist vielleicht eine Besonderheit. Das sind Allianzen. Das sind quasi Verbände, die wir aber selber gründen mit Marktteilnehmern über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, um im Grunde genommen für ein spezifisches Thema Interessenvertretung zu betreiben.
Und hat sich die Beratungspraxis von damals bis heute, was die Aufträge, was die Kunden angeht, verändert?
Nein, das glaube ich nicht, dass sich die Praxis, was die Aufträge angeht, verändert hat. Die meisten suchen Orientierung, wollen wissen, was in der Politik los ist oder wollen eben an der Meinungsbildung zu einem Gesetzgebungsverfahren, zu einer politischen Debatte teilnehmen. Das ist im Grundsatz nach gleich. Aber die Praxis hat sich schon sehr stark verändert.
Inwiefern?
Also am deutlichsten ist, glaube ich, die Weiterentwicklung der Europäischen Union, wo eben sehr viele Gesetzgebungskompetenzen auf diese Ebene hin abgegeben wurden. Die Bedeutung ist unglaublich groß, was in Brüssel und Straßburg diskutiert wird. Das ist das Prägnanteste. Das zweite, Tempo, Parteienvielfalt, diese Social-Media-Dauerpräsenz, das spüren wir natürlich auch in unserer Arbeit. Darauf muss man sich einstellen. Unterm Strich bedeutet das, wir haben einen viel größeren Wettbewerb um Aufmerksamkeit.
Und ist die Politik heute auch vor diesem Hintergrund, was Sie geschildert haben, leichter zu lobbyieren, schwerer oder ist das zu schwarz-weiß, diese Frage? Wie würden Sie da antworten?
Also mir persönlich fällt es leichter, weil ich viel erfahrener bin als früher. Viele Unternehmen stellen auch mehr Ressourcen zur Verfügung. Insofern, das macht die Arbeit auch leichter und wir können ja mittlerweile Interessenvertretungen an Universitäten studieren. Das heißt, auch die Personen, die das machen, können es teilweise besser. Es gibt mehr davon. Das macht alles leichter. Gleichzeitig die Probleme, die zu lösen sind, sind auch für die Interessenvertretung schwierig. Mehrheiten zu bilden ist schwieriger geworden. Und Gigathema wie der Klimawandel macht es für kein Unternehmen leicht, von tragfähige Position zu entwickeln. Das ist alles schwieriger geworden.
Jetzt sprechen Sie von Interessenvertretung, von Lobbyismus, Lobbying. Meinem Gefühl nach ist es vom Framing immer noch relativ negativ besetzt, so ein bisschen in der Schmuddelecke, die bösen Lobbyisten. Sehen Sie das, der aus der Praxis kommt, auch noch so oder überhaupt nicht?
Na, die Kritik erinnert uns daran, dass wir schon auch eine Verantwortung haben. Und die kann man auch für eigene Interessen, wenn man so will, falsch einsetzen. Insofern nehme ich das ernst und finde auch alle Transparenzvorgaben gut und wichtig. Das Image ist nicht überall sonderlich gut, aber in Wahrheit, ohne Interessenvertretung geht es nicht. Und gerade in der Politik, in den Ministerien, die wissen das. Die brauchen die Informationen. Und wenn es gute Politikerinnen und Politiker sind, holen sie sich die Informationen eben von mehreren Lobbyisten, nur nicht nur aus einer Richtung. Dann funktioniert das System auch.
Jetzt gehört zu den Gründern Ihrer Agentur im Jahr 2013 der frühere und langjährige erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Ole von Beust. Braucht eine politische Beratungsagentur, die etwas auf sich hält, immer auch ein Ex-Politiker, Ex-Politikerin oder nicht zwingend?
Also ich fange mal so an. Erfahrung ist extrem wertvoll. Und politischer Instinkt, da kann ich nur zuraten, sich so ein Political Animal, eben einen Ex-Politiker oder Ex-Politikerin ins Team zu holen. Und gleichzeitig, man kann es auch ohne schaffen. Denn eine wirklich kluge Analyse führt sicherlich ebenfalls zu einer erfolgsversprechenden Strategie.
Letzte Frage in diesem ersten Teil. Jetzt haben Sie schon selber über Erfolg gesprochen. Wie messen Sie als Beratungsagentur Erfolg?
Na, für mich als Agentur ist erstmal die wichtigste Frage, ist mein Kunde zufrieden? Der kann hochgradig zufrieden ein Projekt vor die Wand fahren. Man muss nur vorher über die Risiken und über die Ziele gesprochen haben. Das ist dann damit einhergehend eben die zweite Frage, erreiche ich eigentlich die gesteckten Ziele? Das kann man ja dann auch leicht bemessen. Und dazu gehören dann so etwas qualitative, nicht so leicht messbare, aber qualitative Orientierungspunkte wie, erlebe ich Überraschungen? Bin ich wirklich orientiert, was in der Politik vor sich geht? Und was ich in guten Gradmesser finde, werden meine Positionen auch von anderen Stakeholdern, von den Politikerinnen, werden die übernommen? Und bin ich als Interessenvertreter eigentlich gefragt? Werde ich auch angefragt, nachgefragt? Das sind alles so Richtwerte, an denen ich mich orientiere, um auch gute Beratung am Markt zu verkaufen, zu platzieren und zu machen, schlicht.
Glanzstück konkret.
In dieser Kategorie möchten wir inhaltlich ein wenig tiefer in die Thematik einsteigen, wobei ich an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen möchte, dass wir die Dinge hier nur in der gebotenen Podcast-Kürze anreißen können und wollen. Also zum einen, Herr Frevel, würde ich gerne einen kleinen Vorausblick auf die Bundestagswahl werfen und zum anderen der Frage nachgehen, wann es denn gerade mit Blick auf die Zeitachse Sinn macht, sich mit einem Anliegen an die Politik zu wenden. Wir sind jetzt rund 3 Wochen noch hin Richtung Bundestagswahl. Jetzt auf der Zielgeraden macht es sicherlich keinen Sinn mehr, richtig?
Einerseits, andererseits. Tut mir leid, da muss ich etwas ausholen. Also es macht keinen Sinn in gewisser Weise, weil jetzt sendet die Politik und sie empfängt nicht. Das ist Wahlkampf. Die werben um Unterstützung für sich und ihre bestehenden Positionen, auf die man sich in den Wahlprogrammen auch schon verständigt und geeinigt hat. Davon weicht ja jetzt niemand mehr ab. Insofern kann man auch ab und zu mal die Beine hochlegen. Wann gilt das nicht? Das gilt dann nicht, wenn mein Thema plötzlich in die Debatte kommt. Beispielsweise letzte Woche gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass kommunale Verpackungssteuern rechtmäßig sind. Davon sind sehr, sehr viele betroffen, wie zum Beispiel die DEHOGA und Co. Das wird jetzt diskutiert. Da muss ein Verband sich äußern. Geht gar nicht anders. Und in den Ministerien wird auch weitergearbeitet. Und es gibt auch andere Organisationen. Und in dem Bundestag gibt es Büros, wo Menschen sitzen, die auch Themen vorbereiten für Koalitionsverhandlungen. Die kann man identifizieren und auch mit denen kann man jetzt während des Wahlkampfes gut sprechen. Insofern, die Arbeit geht weiter, aber anders, vielleicht auch vermindert, wenn es gut läuft, dass man mal durchschnaufen kann als Lobbyist.
Dann haben wir Ende Februar die Wahl. Wann wird nach der Wahl der richtige Zeitpunkt sein, wenn man ein Anliegen hat? Sollte man da erstmal abwarten, wie sich die Parteien sondieren oder gleich ran an den Speck oder einerseits, andererseits, wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, gleich ran an den Speck. Aber bitte nicht nerven. Das Geschäft ist nicht ganz einfach. Insofern, auch da wäre mein Rat, eine kluge Analyse hilft. Und da sieht man ja schon, es gibt verschiedene Phasen, an denen man sich orientieren kann. Wir haben dann den Wahltermin. Direkt danach gibt es die Phase der Sondierung, dann gibt es die Phase der Koalitionsverhandlungen und dann kommt die Phase der Deutung des Koalitionsvertrages. Und dann kommt irgendwann der Regelbetrieb, wo die Ministerien anfangen, die Gesetze zu schreiben, die im Koalitionsvertrag hinterlegt wurden. Und wenn ich mir diese Phasen vor Augen führe, kann ich sehr genau zuordnen und zuteilen, wann rede ich, mit wem, wie, worüber. Und das kann schon, man muss sofort loslegen, aber nicht sofort mit allen und mit der gesamten Tiefe des Themas. Und dann kommt man auch dazu, eine kluge Strategie zu entwickeln. Und dann nervt man auch nicht, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Wenn man sich jetzt die politischen Kontakte anschaut, funktioniert es nur, wenn man persönliche Kontakte hat und die aufgebaut hat? Oder funktioniert das auch quasi eine Art Kaltstart, dass ich einfach einen Brief an Politiker schreibe, an die Fraktion oder Ähnliches? Und ich würde es gerne auch noch mit der Frage verknüpfen, ob man das am besten mit einem Fachpolitiker macht oder mit einem Politiker aus seiner Region, weil man da zum Beispiel Kontakt zu seinem Unternehmen herstellen kann. Was ist da Ihre Empfehlung?
Der springende Punkt ist Relevanz. Warum ist genau mein Thema jetzt wirklich gut und richtig? Und habe ich es auch vernünftig aufbereitet? Also eine Problemanalyse und biete ich auch eine Lösung für das Thema an? Das ist erstmal ganz grundsätzlich entscheidend, dass diese Arbeit gemacht wird. Dafür sind die Verbände aber auch da, das machen die ganz überwiegend auch sehr gut. Das zweite ist aber, es gibt einfach Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und wenn ich den Politiker, Politikerin oder auch den Referatsleitungen bereits kenne, die mir vertrauen und die wissen, dass ich vernünftige Informationen zuliefer, dann dringe ich auch durch. Insofern kann man das nicht ganz voneinander trennen. Das ist also immer von Vorteil, um auf Bekanntheit zurückgreifen zu können. Wenn man die Möglichkeit hat, den Fachpolitiker zu oder die Fachpolitikerin zu erreichen, klar, das ist immer der richtige Weg. Wenn darüber hinaus der regionale Wahlkreisabgeordnete aber sagt, ich fühle mich zuständig, ich möchte mithelfen, ich kann auch mithelfen oder ich interessiere mich, das ist umso vorteilhafter, denn mehrere Leute können dann für dasselbe Anliegen eintreten und Politik ist die Organisation von Mehrheiten, das wird darüber dann schon dokumentiert. Also wenn es die Möglichkeit gibt, immer beides tun.
Der Besuch von Parteitagen, ratsam oder Zeitverschwendung?
Also der reine Besuch ohne Stand ist sehr ratsam. Aber vor allen Dingen, um zu verstehen, was bewegt eine Partei, wie funktioniert Politik. Man kann sich richtig aufladen mit Informationen und Abläufen. Und man merkt auch die Dynamiken innerhalb einer Partei und wer da wirklich das Sagen hat. Das kann man vor Ort viel besser als im Fernsehen erleben und auch erspüren, ehrlicherweise. Das hilft unheimlich, die weitere Arbeit auszutarieren und zu planen. Und man hat alle vor Ort. Alle, die was zu sagen haben, es gibt sehr viele Möglichkeiten, kleinere Gespräche zu führen, in Kontakt zu kommen, daran anzuknüpfen, sich auch innerhalb der eigenen Branche oder mit anderen Lobbyistinnen auszutauschen, denn die sind auch dort. Das ist sehr ratsam, da vor Ort zu sein.
Das haben Sie gerade schon gesagt, man muss seriös analysieren, Infos aufbereiten. Jetzt hört man in der Verbändewelt oft oder kriegt auch sehr viel Flyer, Publikationen, Branchenreports, jetzt vor der Wahl, Wahlbausteine. Fühlen sich da Politiker, die das bekommen, überfrachtet oder ist das im Kern überflüssig oder ist das in Ordnung, wenn man auch eine Publikation oder einen Branchenreport oder Wahlbausteine in das Politikerbüro schickt oder ist das im Kern zu viel des Guten?
Also die fühlen sich nicht nur überfrachtet, die sind überfrachtet. Punkt. Das gilt auch für die Ministerien. Was die an Materialien bekommen, selbst wenn es geeignete Materialien sind, das ist in der Masse kaum zu bewältigen. Vielleicht hilft ja in Zukunft die KI, dass sie schnell zusammenfasst, was aber auch heute schon die Aufgabe von uns Interessenvertreterinnen ist, eben die Dinge auf den Punkt zu bringen. Deswegen es gelten die drei goldenen Regeln: Qualität der Botschaft, richtiger Zeitpunkt, passender Ansprechpartner. Dann kann man Material schon auch versenden. Aber unterm Strich, nach meiner Beobachtung, das meiste ist überflüssig.
Gibt es andere No-Gos, wenn man auf die Politik zugeht?
Klar, ganz simpel, ohne Grund, um Termine zu bitten und Forderungen aufzubauen, die offensichtlich nicht mehrheitsfähig sind. Das ist einfach Zeitverschwendung. Und dann, die müssen schon eine ganze Menge aushalten in der Politik, was so den Umgang angeht. Auch sozusagen im professionellen Bereich, wie von Journalisten und von anderen Lobbyisten, Politikerinnen, Politiker angegangen werden, da muss man nicht auch noch mitmachen. Die zu beschimpfen und denen zu sagen, sie müssen jetzt endlich verstehen, ja, das ist einfach unnötig und verschlechtert die Stimmung nach meinem Dafürhalten.
Lassen Sie zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Bundestagswahl werfen, wirklich oberflächlich. Aber es macht trotzdem immer Spaß, mit so einem ja renommierten Politikexperten so ein paar Themen durchzusprechen, die gerade im Raum sind. So wie die Umfragen aktuell aussehen, also eine deutlich führende Union, eine sehr starke AfD, SPD, Grüne auf einer Ebene und BSW, FDP so an den 5% dran. Ich lasse mal die anderen Parteien weg. Meinen Sie Pi mal Daumen, dass das auch so ausgehen wird oder wird es da noch Überraschungen geben können?
Also das Einzige, was wirklich klar ist, dass die Wahl nicht so ausgeht, wie jetzt die Umfragen sind. Bewegung gibt's auf jeden Fall und wir sind jetzt gut 4 Wochen vor der Wahl. Also die Dynamik geht ja jetzt erst los. Wir haben das zuletzt mit der von Merz, der hat das Heft des Handelns versucht in die Hand zu nehmen und Position bezogen in der Asyldebatte. Jetzt kommt eine unheimliche Dynamik auf und jetzt kommt auf einmal eine Polarisierung zu einer Ja-Nein-Frage. Das kann unglaublich viel Bewegung freisetzen und in welche Richtung das geht, das hat mit der Performance der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten dann zu tun. Also da werden Sie von mir keine Prognose hören. Was ich dann mache ist, ich denke in Szenarien. Es gibt ja verschiedene Optionen, auf die kann ich mich dann auch einstellen. Das ist halt mehr Arbeit. Aber das ist sonnenklar, jetzt geht's erst richtig los und es kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Aber nach Lage der Dinge, die Union ist vorne mit deutlichem Abstand. Ich würde dem Szenario mit einer starken Union jetzt zunächst auch erstmal zustimmen.
Jetzt gibt's in dieser Woche, Sie haben schon angesprochen, große Diskussion darüber, ob die Union die sogenannte Brandmauer einreißt über die Migrationsdebatte. Ist das strategisch klug von der CDU? Ist das strategisch taktisch nachvollziehbar? Schadet es dieser Debatte? Wie ist da Ihr Blick auf diese ganz brandaktuelle Diskussion?
Also die CDU will die Brandmauer doch gar nicht einreißen. Das wurde ja auch sehr deutlich, dass sie sich gegen jedwede Kooperation mit der AfD ausgesprochen hat. Und gerade in der Person von Friedrich Merz halte ich das auch für sehr glaubwürdig. Gleichzeitig verhält sie sich aber ein bisschen anders, weil sie sagt, ich nehme in Kauf, auch von der AfD, dass die AfD meine Position mitträgt, was zu einer Mehrheitsbildung beitragen könnte. Und das ist jetzt eben in der Diskussion, ob das klug ist, ob das richtig ist. Das werden wirklich die Wählerinnen und Wähler in diesem Fall entscheiden, weil das ist gerade die Dynamik, die läuft. Und da werden wir eben Ende Februar das Ergebnis sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. Es führt auf jeden Fall zu einer Polarisierung und die brauchen wir im Wahlkampf auch. Schwarz-Weiß, ja, nein, das ist im Moment die Dynamik, die wir sehen. Das kann auch bei den Grünen mobilisieren.
Was mich sehr überrascht, dass die CSU immer auf die sich so klar von den Grünen distanziert, obwohl Schwarz-Grün ja auch eine realistische Option ist, von der man sich nicht per se distanzieren sollte. Warum macht das die CSU?
Ja, die CSU hat einen Hauptwettbewerber in Bayern und das sind die Freien Wähler. Gegen die kämpfen die. Und alle diese Äußerungen, die im bundespolitisch sozusagen nicht so leicht zu verstehen sind, sind, glaube ich, leichter zu verstehen, wenn man nur auf Bayern schaut. Und die CSU muss ganz glaubwürdig sagen, mit uns gibt es keine grüne Politik, um im Wettbewerb gegen die Freien Wähler Bestand zu haben. Deswegen nominieren sie einen Bauernpräsidenten als designierten Landwirtschaftsminister, damit einer von ihnen dafür für die bayerischen Interessen sprechen kann. Und deswegen grenzen sie sich so scharf von den Grünen ab.
Und andererseits die Grünen, da war jetzt am vergangenen Wochenende der Parteitag vor der Bundestagswahl. Gibt es da Themen, wo man auch emotionalisieren kann oder gerät man durch die Migrationsdebatte vielleicht ein bisschen inhaltliche Rücklage, weil so wenig über Klimaschutz zurzeit offenbar diskutiert wird? Wie ist die Ausgangslage der Grünen?
Die Ausgangslage der Grünen ist eigentlich gut, weil sie einen sehr starken Spitzenkandidaten haben. Ich weiß, er stand viel in der Kritik, aber die Zustimmungswerte, die Beliebtheitswerte von Robert Habeck sind sehr, sehr hoch und er mobilisiert. Deswegen ist die Ausgangslage gut. Allerdings, da wir zurzeit kaum über das Thema Klima reden, ist die Partei da natürlich im Nachteil. Das ist einfach ihr Stammthema. Und wie ich gerade schon sagte, ich nehme schon an, dass in so einer Polarisierungsdebatte, wie sie jetzt zum Asylthema und in der Abgrenzung zur AfD ausgelöst würde, das kann auch für die Grünen mobilisierend wirken. Denn die Grünen sind im Parteienspektrum im Moment der klassische Gegenspieler zur AfD.
Jetzt haben Sie über Beliebtheitswerte gesprochen. Die sind ja bei Olaf Scholz nicht sonderlich brillant. Eigentlich ist es eine unnötige Debatte, weil die zu spät kommt und die SPD hat sich entschieden. Mich würde trotzdem die Frage interessieren, warum geht eine Partei wie die SPD mit Olaf Scholz ins Rennen? Macht man das einfach, weil man seinen amtierenden Bundeskanzler als Partei nicht absägt? Oder wäre sie besser gefahren, jemand anderen an die Spitze zu stellen? Oder ist diese Debatte für Sie auch aus der Beratungspraxis heraus irrelevant?
Nein, irrelevant ist sie ja nicht, weil wir ja auch da politische Dynamiken sehen. Aber warum macht Scholz das? Weil er gewählt wurde. Die SPD hat ihn dahin gewählt. Das nehme ich erstmal zur Kenntnis. Deswegen ist er auch der Richtige, weil er die Mehrheit auf sich vereinen konnte und weil er auch taktisch klug gespielt hat. Ob sich das am Ende für die SPD wirklich auszahlt, ja, das liegt an ihm und seiner Performance und der Performance der Partei und der Kampagne und ob es auch ein Momentum in diesem Wahlkampf geben wird, dass die SPD wieder nach vorne kommt. Ich habe vorhin auf die Dynamiken hingewiesen. Da kann auch eine Dynamik ausbrechen, wo der Kanzler Scholz plötzlich im Mittelpunkt steht und Zuversicht für die Zukunft bringt, dass er als Kanzler dann doch wieder gewählt wird. Ich schließe das nicht aus. Aber im Moment, die Mehrheit der Menschen will ihn nicht als Kanzler. Habeck liegt sogar im Direktvergleich vorn. Das macht es nicht einfach.
Jetzt für mögliche Sondierungen, Koalition ist unheimlich arithmetisch wichtig, ob BSW reinkommen, ob FDP in den Bundestag reinkommen. Letzte Frage zu diesem Themenblock. Was ist da Ihr Gefühl bei diesen beiden Parteien, was die Mobilisierung angeht, was die Stimmung angeht, was die Chancen angeht?
Ja, ich wollte ja gerne Prognose abgeben. Beide haben es jedenfalls schwer und steht auf der Kippe.
Vielen Dank für die Einschätzung.
Glanz zum Schluss.
Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschlusskategorie. 10 kurze, persönliche Fragen mit der Bitte um 10 spontane, ebenso kurze Antworten. Und natürlich können wir um die Politik bei Ihnen auch hier keinen Bogen machen. Können Sie Zeitungen lesen oder Nachrichten schauen, zum Beispiel im Urlaub, ohne nicht gleich auch politisch-strategisch zu denken?
Ja.
Was glauben Sie? Die nächste Koalition wird aus 2 oder 3 Partnern bestehen.
Aus 3 Partnern.
Wird die nächste Bundesregierung volle 4 Jahre durchhalten?
Auf jeden Fall.
Sollten wir in der Länge der Legislaturperiode auf 5 Jahre gehen? Diese Debatte gibt es ja auch schon relativ lange.
Ich glaube, dass 5 Jahre Legislatur dem politischen System sehr gut tun würde.
Vermissen Sie Angela Merkel als politische Figur in Deutschland?
Ich persönlich vermisse Angela Merkel, ja.
Darf man als Politikberater eigentlich offen und bekennend Parteimitglied sein oder kommt das komisch?
Das kann man machen, sollte man auch machen. Wir sind politische Menschen. Das muss aber einhergehen eben auch mit einer professionellen Distanz zu den Themen, die man bearbeitet. Und da muss man sich eben große Glaubwürdigkeit erarbeiten. Das ist nicht frei von Konflikten. Aber warum soll man nicht sagen, dass man auch einer bestimmten Partei angehört? Ich halte das für richtig in einer Demokratie.
Erklären Sie doch mal einem jüngeren Kind, vielleicht in der Grundschule, in möglichst kurzen Worten, was Sie beruflich tagtäglich treiben.
In Deutschland machen Politikerinnen und Politiker die Gesetze, also die Regeln, nach denen wir leben wollen. Und diese Regeln, die müssen dann ja auch gut funktionieren. Deswegen spricht man mit ganz vielen Betroffenen, bevor die Regeln gemacht werden. Und in diesem Austausch, was die richtige Regel sein könnten, helfe ich Unternehmen und Verbänden dabei, ihre Meinung und ihre Position dazu auch der Politik mitzuteilen. Das ist meine Aufgabe.
Der aktuell beste Redner oder die beste Rednerin in der Bundespolitik?
Ja, Friedrich Merz ist ein begnadeter Redner und Robert Habeck hat ebenfalls seine Fans. Die beiden sehe ich ganz vorne. Auch Christian Lindner ist also eine, nicht wortgewaltig, aber frei von Fehlern. Der spricht wie gedruckt. Das ist schon beeindruckend.
Ihr Unternehmen hat Standorte in Berlin, Köln, Hamburg und Brüssel. Welche Reihenfolge geben Sie den Städten denn in Ihrem persönlichen Ranking?
Also Hamburg ist unsere Weltzentrale. Von daher gesehen für die Firma ganz entscheidend. Dort sitzt die Buchhaltung. Ich habe mal in Köln gelebt und fand die Stadt faszinierend, aber mein Herz schlägt einfach für Berlin. Hier ist, wenn man ein politischer Mensch ist, am meisten los im Vergleich dieser Städte. Brüssel kenne ich mich nicht genug aus, ehrlicherweise. Und Berlin ist dann also bei mir im Ranking ganz oben.
So, nun die Frage aller Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt einen Haken drum machen oder nicht. Nächster Bundeskanzler oder nächste Bundeskanzlerin wird?
Nach Lage der Dinge Friedrich Merz.
Okay, klare Antwort. Lieber Frevel, haben Sie besten Dank für Ihre Antworten. Haben Sie besten Dank für Ihre Informationen und Ausführungen und für die kleine Schnellrunde am Schluss.
Sehr gerne, Herr Lück.
Und euch und Ihnen da draußen sagen wir danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.